Hallo zu Wie wollen wir essen, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Tja, wir sind da. Das hier ist schon die letzte Folge dieser Staffel. Und zum Abschluss geht es um hoch- bzw. stark verarbeitete Lebensmittel. Was ist das eigentlich genau? Sind die so schlecht, wie viele sagen, oder sind die in Wirklichkeit sogar sinnvoll? Ich stelle meine Fragen einem Lebensmittelchemiker. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich vorher schon ein bisschen Angst, weil ich von Chemie wirklich so gar keine Ahnung habe. Aber ich kann euch schon mal spoilern. Das war überhaupt kein Problem. Und auch ihr werdet seine Antworten verstehen. Als erstes schicke ich euch aber in einen Supermarkt, um zu gucken, ob die Leute, die dort einkaufen, wissen, was ein stark verarbeitetes Lebensmittel ist oder ob sie nur glauben, es zu wissen.
Spät nachmittags in einem Supermarkt in Bonn. Das Personal räumt Stück für Stück Paletten frei, zieht Waren im Regal nach vorne. Dazwischen bewegen sich KundInnen durch die breiten Gänge. Zwischen der Obst- und Gemüseabteilung und dem Kühlregal mit Fleischersatzprodukten wollen wir wissen, was sich die Leute unter stark verarbeiteten Lebensmitteln vorstellen.
Ich würde jetzt sagen, wo viele fremde Inhaltsstoffe drin sind, Gluten, sowas zum Beispiel.
Ich würde sagen, mit Chemie verarbeitet, bearbeitet, bespritzt. Fleischprodukte, vielleicht auch Milchprodukte. Ja. Oder auch, ja, man sagt ja auch, viele Veggie-Produkte sind auch sehr viel chemisch verarbeitet. Ja.
Viele Zusatzstoffe, viele hochkonzentrierter Zucker, würde ich sagen.
Vor allem Fertigprodukte, aber halt auch alles, was nicht frisch ist.
Etwa die Hälfte aller Befragten hatten eine Vorstellung davon, was ein stark verarbeitetes Lebensmittel ausmacht. Nämlich die Tatsache, dass das Lebensmittel mehrere Verarbeitungsschritte durchgemacht hat. Das sind zum Beispiel starkes Erhitzen oder die Zugabe von Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen oder Farbstoffen. Einer dieser stark verarbeiteten Klassiker ist Tiefkühlpizza. Für die wird zunächst der Teig zubereitet aus Mehl und Wasser, dann das Ganze vorgebacken und später tiefgefroren. VerbraucherInnen sparen sich also viele Arbeitsschritte. Kein Wunder, dass also viele Leute zu solchen Produkten greifen.
Also manchmal, wenn ich nicht so viel Zeit habe zum Kochen zum Beispiel, dann ja, schon mal.
Ich bin Typ 1 Diabetiker, das heißt, ich brauche Zucker, um halt klarzukommen. Da hole ich mir häufiger Gummibärchen, um das halt so zu ersetzen. Das ist angenehmer, als so einen Löffel Zucker zu essen.
Ich versuche darauf zu achten, es nicht so häufig zu tun.
Da muss ich zu meiner Schande gestehen, ja, ist aber beruflich bedingt, weil ich deutschlandweit unterwegs bin und eigentlich meine Wochen eigentlich nur im Hotel verbringe.
Zum Beispiel eine Dose Ravioli würde ich immer mit in den Campingurlaub nehmen oder einen Erbseneintopf, weil es einfach schnell und gut verfügbar ist mit Kindern im Lebensalltag. Braucht man immer eine Dose Ravioli irgendwo in der Sicherheit?
Die Argumente ähneln sich ganz oft. Zeitersparnis, weniger Arbeit oder der Vorteil, Lebensmittel bequem lagern zu können. Aber ein kleines bisschen Scham ist aus den Antworten herauszuhören. Um noch einmal die Tiefkühlpizza zu nennen, die hat nun mal nicht gerade den Ruf, besonders gesund zu sein. Trotzdem sind unsere Supermärkte voll von stark verarbeiteten Lebensmitteln. Süßigkeiten, Brotaufstriche, Snacks, Getränke, Fleischprodukte und Fleischersatzprodukte. In vielen dieser Produkte befinden sich hohe Mengen an Zucker oder Fett. Zwar steht das auf der Verpackung drauf, aber mal ganz ehrlich, wer liest sich beim Einkauf alles durch?
Also ich schaue da ganz gerne schon mal rein, vor allen Dingen, wenn es um solche Geschichten geht, so viel verarbeitete Sachen mit Nüssen, Getreide, sowas in der Richtung, wo ich halt meine Allergien beachten muss, also da schon.
Also da achte ich nicht wirklich drauf.
Also ich gucke fast immer drauf, was so alles drin ist und schrecke bei den meisten Sachen tatsächlich nicht zurück.
Zutaten sehr, sehr selten. Ich schaue viel auf die Nährstoffe, was halt so von Fetten, gesättigte Fettsäuren drin sind, Kohlenhydrate und so weiter und so fort, wie viel Zucker, offensichtlich. Aber wirklich, was da drin ist, schaue ich sehr, sehr selten drauf, eigentlich gar nicht.
Bei der Tiefkühlpizza habe ich ein bisschen Angst davor, zu gucken, was da drin ist.
Obwohl jeder und jede auf die Zutatenliste schauen kann, machen es doch die wenigsten. Da ist das Vertrauen doch zu groß, dass die eine Fertigpizza hier oder die andere Dose Ravioli da nicht so schlimm sein kann. Und dann gibt es ja noch die Fleischersatzprodukte, die doch was Gutes sind, oder? Auf diese und andere Fragen erhält Henriette heute Antworten von Sascha Rohn. Er ist Professor für Lebensmittelchemie an der Technischen Universität Berlin.
Hallo Herr Rohn, schön, dass Sie bei uns zu Gast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin schon sehr gespannt, was ich über stark verarbeitete Lebensmittel heute lerne. Aber wir starten jede Folge mit ein paar schnellen Fragen zum Aufwärmen und gegenseitig kennenlernen. Sind Sie bereit?
Ja, ich bin bereit.
Erste Frage. Was war Ihr kuriosestes Esserlebnis bisher?
Tatsächlich habe ich schon viel in meinem Leben probiert, auch wirklich so exotische Sachen. Ich möchte jetzt nicht von der Schlange und vom Leguan anfangen, aber so exotisches Ausprobieren gehört schon mit dazu, glaube ich, wenn man im Fach drin steckt.
Was ist denn so exotisch?
Ja, tatsächlich, wenn man so ein bisschen nach Südamerika schaut, tatsächlich irgendwie Schlange oder auch Insekten, ist ja auch ein großes Thema, was jetzt nach Europa kommt. Und natürlich auch mal das Meerschweinchen, wenn man so in Richtung Peru schaut. Also das, was so Meerschweinchen ähnlich ist beispielsweise.
Ich habe mal gelesen, dass Charles Dickens Leibspeise Eichhörnchen am Spieß war.
Das kann schon zu der damaligen Zeit so gewesen sein. Ich meine, letzten Endes ist es ja auch erstmal nur ein Wildtier. Und wenn ich es in der Natur erlege, dann ist es auch verzehrbar. Ich glaube, wir haben natürlich eine andere Vorstellung heute von Lebensmitteln, aber wenn man mal so nach den Grundinhaltsstoffen in Pflanze und Tier schaut, das ist doch irgendwie alles ziemlich ähnlich.
Dickens war in der Vergangenheit, wir schauen in die Zukunft. Wie sieht Ihr Essalltag wohl in 20 Jahren aus?
Ich muss ehrlich sagen, das ist eine sehr schwierige Frage. Generell glaube ich schon auch an das, was wir ja schon seit ein paar tausend Jahren machen. Irgendwie, dass wir uns natürlich zu bestimmten Zeitpunkten ernähren. Dass wir natürlich viel auf Geschmack achten. Vielleicht manchmal etwas weniger auf Inhaltsstoffe achten, weil Geschmack doch ein großer Trigger ist, der uns irgendwie lockt, was uns gefällt, was uns vielleicht abschreckt. Deshalb glaube ich, wir sind von diesen Ernährungsregimen irgendwie auch in 20 Jahren noch nicht so weit entfernt, dass man jetzt darüber nachdenken müsste, ob man sich jetzt nur noch per Sonde ernährt oder das in den Arm injiziert. Das glaube ich tatsächlich nicht.
Was haben Sie früher gegessen, was Sie heute nicht mehr essen würden?
Ich muss sagen, ich bin einer der wenigen Lebensmittelchemiker, die eigentlich mehr essen nach dem Studium als weglassen. Ich habe ganz viele Kollegen, die nach dem Studium viel weggelassen haben. Ich habe eigentlich mehr gegessen als früher. Ich mochte als Kind so typische Sachen, die etwas bitter waren. Die mag man als Kind nicht so gerne, sei es der Spargel. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, dass ich als Kind keinen Spargel gegessen habe beispielsweise. Oder einen Brokkoli. Also alles so in dieser Richtung, alles was so ein bisschen bitter ist, vielleicht mit so einem bestimmten Geschmacksprofil versehen ist. Da ist man heute viel aufgeschlossener und hat auch viel mehr Erfahrungen gesammelt.
Welche gängige Ernährungsempfehlung oder so Ernährungstrends, Mythen finden Sie unnötig?
Also ich finde alles, was so in diesen Bereich vielleicht wirklich Nahrungsergänzung geht, finde ich unnötig, weil ich glaube, das ist auch sehr häufig von Ängsten getriggert und von diesem Wunsch der Selbstoptimierung, Selbstmedikation. Wenn ich morgens aufwache, sage ich, Mensch, ich fühle mich unwohl, jetzt muss ich erstmal 3 blaue Tabletten und nochmal 4 gelbe einwerfen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Und ich bin ein großer Freund von dem sehr breiten Warenkorb, dass man wirklich so gefühlt alles isst, um vielleicht auch Risiken zu vermeiden und gleichzeitig natürlich auch in dieser Euphorie, in dieser Verbraucherakzeptanz natürlich auch viele Spielräume zu haben, also viele Dinge auch auszuprobieren, zu mögen, Abwechslung zu generieren auf dem Teller. Das finde ich unglaublich wichtig.
Letzte Frage, aber nicht die letzte für heute, sondern die letzte für diesen schnellen Start. Obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass die Antwort nicht so kurz wird. Seit wann gibt es stark verarbeitete Lebensmittel?
Stark verarbeitete Lebensmittel gibt es eigentlich seit Anbeginn der Menschheit, so möchte ich mal formulieren. Weil mit der Erfindung des Feuers gibt es eigentlich das prozessierte Lebensmittel. Vielleicht gibt es auch manche Prozessschritte wie Häuten von Tieren oder Schälen von Früchten sind schon auch Prozesse. Aber ich glaube, mit dem Feuer fing alles an.
Ja, gehen wir doch einfach direkt rein. Wann ist denn ein Lebensmittel überhaupt stark verarbeitet?
Ja, zwischen verarbeitet und stark verarbeitet macht man sicherlich nochmal einen Unterschied. Ich glaube, stark verarbeitet hat so verschiedene Aspekte, die man aufschlüsseln kann. Also entweder wurden viele Zutaten verwendet, die Rezeptur ist relativ breit, unter Umständen auch unter Anwendung von Zusatzstoffen, also anderen Inhaltsstoffen, kleineren Komponenten. Manchmal ist stark verarbeitet auch, wenn die Zutaten verschiedene Schritte durchlaufen haben. Ich habe gemahlen, ich habe weiter zerschrotet, ich habe extrahiert, ich habe veredelt, sagt man teilweise in der Lebensmittelindustrie und habe das dann einem anderen Lebensmittel zugefügt. Auch das ist eine Starkverarbeitung. Und gleichzeitig ist auch so ein traditionelles, das habe ich eben über das Feuer geredet, natürlich ist auch ein stärkeres Erhitzen schon ein stark Prozessieren. Ich kann mein Brot recht hell backen, ich kann aber mein Brot sehr dunkel backen, dass es eine sehr dunkle Kruste kriegt, was, denke ich, jedes Mal mit Vorteilen und mit Nachteilen versehen ist.
Aber wenn jetzt Leute darüber reden, ach, stark verarbeitete Lebensmittel ist ja so ungesund, dann werden die ja wahrscheinlich nicht vom Brot reden, oder?
Ja, das ist genau der Widerspruch, der sich teilweise findet, dass man halt tatsächlich bei stark verarbeiteten Lebensmitteln so ganz traditionelle Lebensmittel so gar nicht auf dem Schirm hat. Das ist vielleicht das gebratene Fleisch, das ist das stark gebackene Brot, weil ja das Brot eben ja auch aus dem Getreide kommt. Das Getreide wurde geerntet, gelagert, es wurde gemahlen, es wurde aufbereitet, es wurde in eine Backrezeptur eingebracht und dann wurde auch noch stark erhitzt. Theoretisch ist das Brot erstmal ein stark verarbeitetes Lebensmittel. Aber natürlich in der allgemeinen Denkweise, auch wie wir das eigentlich transportieren wollen an die Öffentlichkeit, gehört natürlich zu stark verarbeitet schon auch bisweilen vielleicht eine zusammengesetzte Rezeptur, die nicht so sehr dem Natürlichen entspricht. Also eben vielleicht unter Anwendung von Zusatzstoffen. Vielleicht auch aus Gründen, die mitunter gut sind für das Produkt oder eine bestimmte Zielgruppe, weil es eben bunt sein soll, weil es schön schäumen soll, weil es schön streichfähig sein soll. Also was erstmal nicht mit den Inhaltsstoffen und der Ernährung an sich einhergeht, sondern eher mit einer gewissen Verbrauchererwartung, mit einem gewissen Nutzen, der nicht primär auf die Ernährung abzielt.
Damit das Essen besonders attraktiv aussieht, vielleicht wahrscheinlich auch viel im Bereich für Kinder. Nahrung oder so.
Ich denke, so gerade Kindernahrung, auch so Sachen, wir folgen ja seit einigen Jahren dem Trend des schnellen Konsums, also dass es convenient ist. Diese Convenience-Produkte spielen da sicherlich auch eine Rolle, die vorgegart sind, die bestimmte Inhaltsstoffe beinhalten, damit es halt leichter sich erhitzen lässt, damit es nicht so viele Geschmacksverluste erleidet. Also solche Dinge spielen unter dem Begriff stark verarbeitete Lebensmittel sicherlich eine besondere Rolle.
Gibt es denn da so eine Art Klassifizierung, dass man jetzt nicht vom Brot redet, sondern von der Tütensuppe, wo alles Pulver ist und man schmeißt Wasser drüber? Kann man das noch sortieren?
Es gibt diese 4, 5 Klassifizierungssysteme und die Wissenschaftler untereinander streiten sich ein bisschen, weil die Klassifizierungssysteme sich eben unterscheiden. Sie haben zum Teil ein bisschen eine Überlappung, wo einzelne Inhaltsstoffe dann gleich klassifiziert werden, aber manche Lebensmittel halt auch komplett unterschiedlich eingeordnet werden. Also nach dem einen System ist es ein stark prozessiertes Lebensmittel, nach dem anderen System ist es nicht ein stark prozessiertes Lebensmittel. Und das führt halt zu Schwierigkeiten und zu kontroversen Diskussionen. Gerade die Beispiele, die wir genannt haben, Backwaren oder zusammengesetzte Lebensmittel. Also wenn ich jetzt ein Lebensmittel vielleicht nicht erhitze, aber ich gebe einen Zusatzstoff dazu, ist das jetzt stark prozessiert oder nicht stark prozessiert? Weil es ist ja nur die Zugabe eines Zusatzstoffes, aber gleichzeitig muss ich vielleicht an der Stelle eine Klassifizierung einer Veränderung des ursprünglichen Lebensmittels der Rohstoffe irgendwie ja deklarieren können oder klassifizieren können.
Und ist ein Zusatzstoff dann sowas Simples wie Salz oder muss das schon irgendwas, weiß ich nicht, Chemischeres sein?
Nee, Salz ist in dem Falle tatsächlich kein Zusatzstoff. Salz ist tatsächlich ein normaler Inhaltsstoff, eine Zutat. Aber Zusatzstoffe haben ja die Funktion oder haben verschiedene Funktionen, nach denen sie klassifiziert werden. Also Zusatzstoffe erstmal an sich eben zum Färben oder zum Konservieren oder um die Lagerstabilität zu verbessern oder auch für dietetische Zwecke, dass es vielleicht Süßstoffe sind, die dann Lebensmittel geeignet machen für Diabetiker. Auch so verschiedene Klassen von Zusatzstoffen. Deshalb gibt es auch dieses per se, aus meiner Sicht, es ist alles böse, was ein Zusatzstoff ist, weil vielleicht verschiedene Zwecke erfüllt werden, die von vornherein intendiert waren. Viel wichtiger ist tatsächlich eine Deklaration, dass der Verbraucher auch nachvollziehen kann, ist es drin und wenn ja, vielleicht sogar warum. Und mitunter finden sich auch schon in Zutatenlisten Erklärungen oder Begriffe, die eigentlich darauf hinweisen, was ist es und wofür wird es verwendet.
Gibt es also gute und böse Zusatzstoffe?
Ja, ebenso schwarz-weiß möchte ich an der Stelle eben nicht klassifizieren. Der Verbraucher denkt das gerne, dass Zusatzstoffe alle böse sind. Aber Zusatzstoffe haben ein sehr langes Zulassungsverfahren hinter sich. Meistens hat man für einen Zusatzstoff ein Zulassungsverfahren fast von 20, 30 Jahren hinter sich, wo die geprüft werden, wo die wissenschaftlich ausgetestet werden, bevor sie zugelassen werden. Und der Verbraucher hat immer das Gefühl, ein Zusatzstoff ist etwas, was etwas Schlechtes kaschieren soll oder irgendwas Schlechtes kompensiert werden soll. Und dass diese einzelne Substanz, woher auch immer sie kommt, halt tatsächlich als negativ wahrgenommen wird.
Mhm. Also ich habe schon so oft gehört, ja, hochverarbeitete, stark verarbeitete, je nachdem wie man es nennt, Lebensmittel, ja, sind ungesund. Was ist denn da dran? Oder wo ist das Problem?
Tatsächlich ist das Problem eben auch in dieser Klassifizierung, was gehört wozu. Weil tatsächlich die stark verarbeitete Backware, das sehr dunkle Brot, kann beispielsweise im Prozess eine sogenannte Prozesskontaminante gebildet haben. Kennt man so Begriffe wie HMF, Hydroxymethylfurfural oder Acrylamid. Das sind wirklich keine guten Verbindungen. Die bilden sich aber im Prozess. Und gleichzeitig können natürlich Lebensmittel Zusatzstoffe beinhalten, die ganz normal sind, wie das Vitamin C, Ascorbinsäure. Das ist also ein Vitamin, was wir sowieso tagtäglich zu uns nehmen und dann schlecht in einem Lebensmittel drin ist, zugesetzt, um das Lebensmittel zu stabilisieren. Und da diese Feinheiten herauszuarbeiten, wann ist etwas wirklich vielleicht auf den Prüfstand zu stellen, wann ist vielleicht sogar wirklich etwas negativ, das ist unglaublich schwierig.
Gibt es so einen bestimmten großen Mythos, den Sie uns debunken können?
Ja, es gibt natürlich immer den Mythos, dass halt stark erhitzt schlecht ist. Das muss nicht sein. Beispielsweise, für mich ist immer das Thema aus dem Gemüsebereich, das Beispiel Karotten. Wenn man Karotten als Rohkost isst, werden viele Inhaltsstoffe, die da drin sind, gute Inhaltsstoffe, die wir eigentlich benötigen, Vitamine unter anderem, werden schlechter in den Körper aufgenommen, wie wenn die Karotte vorher weich gekocht wird, weil dann die Zellwand so weich gemacht wird, dass die Karotte leichter verdaulich wird und dadurch leichter einzelne Inhaltsstoffe auch im Darm dann in den Organismus aufgenommen werden können. Also das wäre so ein Beispiel, wo man sagt, Prozessieren ist eigentlich gut und auch notwendig. Aber natürlich kann man über den Grad der Prozessierung immer streiten. Wie heiß darf es wirklich sein? Wie schonend sollte es sein? Deshalb gibt es ja auch so Zubereitungsempfehlungen, wie dass man das Gemüse dämpfen soll. Ja, solche Dinge. Aber wir sind auch bei vielen Zutaten, beispielsweise das Thema Salz, wissen natürlich seit Jahren, dass das ein Faktor ist, der zu Bluthochdruck führen kann. Das heißt also auch hier Rezepturen auf den Prüfstand zu stellen, nicht mehr so viel Salz zuzugeben als Zutat, ist natürlich ein Vorteil. Und auch das ist natürlich irgendwie eine Art eines Prozesses, wenn ich ein Lebensmittel herstelle oder eben eine solche Rezeptur zusammenstelle.
Ich habe in der Vorveröffentlichung des 15. Ernährungsberichts der DGE, da habe ich reingeschaut und da steht, dass ein Ernährungsmuster mit hohem Anteil an stark verarbeiteten Lebensmitteln heute als Risikofaktor für eine Vielzahl ernährungsmitbedingter Erkrankungen wie Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes postuliert wird. Was ist denn da dran? Wie hoch ist denn dieses Risiko?
Naja, das Risiko ist natürlich schwierig zu beziffern. Wir haben jetzt momentan in einem zweiten Teil des Ernährungsberichtes mal tatsächlich Krankheitsendpunkte gegenübergestellt zum Verzehr prozessierter Lebensmittel, um zu sehen, gibt es denn bestimmte Krankheitsbilder, die schwieriger sind oder die risikoreicher sind, verglichen mit bestimmten Ernährungsmustern, um hier tatsächlich zu sehen, kann man vielleicht einzelne Prozesse, einzelne Produkte ableiten. Generell gilt immer irgendwie natürlich prozessiert, ich habe das eben im Kontext der Convenience-Lebensmittel angesprochen, wenn das natürlich so leicht wird, an Nahrung ranzukommen und die Nahrung ist schon vorgegart und ich muss es dann nur noch aufwärmen und alles ist schön weich und alles ist schön tatsächlich mundfein zubereitet, dann bedeutet das natürlich, dass ich ein Mehr vielleicht von Zuckern aufnehme, dass ich ein Mehr von Salz aufnehme, dass tatsächlich der Organismus gar nicht mehr gezwungen ist, eine klassische Verdauung durchzuführen, um sozusagen an die Bestandteile des Lebensmittels heranzukommen. Und das bedeutet natürlich vielleicht ein zu viel an Zuckern. Und dann wissen wir wieder, naja, wenn der Blutzuckerspiegel unregelmäßig ist oder ist mehrheitlich hoch, dass wir natürlich dann so ernährungsmitbedingte Krankheiten haben wie Diabetes. Das heißt jetzt nicht, dass ein dunkles Brot gleich irgendwie zum Tode führt. Aber wenn ich natürlich meine Ernährung so gestalte, dass ich viel und gerne und oft und vielleicht auch zu oft mein dunkles Brot konsumiere, dass es dann halt nicht funktioniert. Ja, dass sich dann halt tatsächlich vielleicht das Risiko, eine Krankheit auszubilden, halt vergrößere.
Mhm. Mit Convenience-Produkten sind ja solche Produkte gemeint, so Fertig-Tiefkühl-Essen, ja. Was ich einfach nur in die Mikrowelle oder in den Ofen schieben muss. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein großer Faktor ist, dass man nicht die Kontrolle darüber hat, was wirklich drin ist. Vielleicht, wenn man es selbst kochen würde, würde man nicht so viel Zucker reinmachen. Oder würde nicht dies oder jenes reinmachen oder weniger davon. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch Produkte sind, die sich geschmacklich besonders anbiedern wollen. Die wollen einen ja locken. Und dann schmeckt das so wie bei so Fruchtjoghurts. So fruchtig hat diese Frucht noch niemals geschmeckt. Aber irgendwie wird es mir so anerzogen, dass ich das so will. Und dann, ja.
Ja, der Punkt ist tatsächlich der, da ist was Wahres dran und teilweise stecken da aber auch Mythen dahinter, weil dann ein Mythos generiert wird, dass die Lebensmittelindustrie mir irgendwelche abhängig machenden Inhaltsstoffe unterjubelt. Das ist es natürlich nicht.
Nee.
Aber gleichzeitig heißt dieses leicht verdaulich wirklich, da sind auch Dinge drin, eben die dann etwas süßer machen oder eben es wird dann etwas weicher, es wird halt schneller gar, es wird halt in 5 Minuten gar und nicht in 25 bis 30, wie das normalerweise beim Kochen stattfinden würde. Das heißt, da kommen dann Inhaltsstoffe oder Prozesstechnologien ins Spiel, die einfach dann, ich habe es schon mal eben gesagt, zu einfach vielleicht für den Konsumenten sind, als wenn es eine traditionelle Zubereitung ist, wo ich mir ein bisschen Zeit nehme, wo ich mich auf das Essen freue, wo ich vielleicht wirklich auch mal entscheiden kann, lasse ich dies oder das oder jenes weg, nehme ich mal ein paar Kräuter mehr dazu, nehme ich etwas weniger Salz, nehme ich von diesem Öl anstatt von diesem Öl, dann ist natürlich in der Zubereitung die Vielfalt ist viel größer durchführbar. Natürlich muss ich bei einem Convenience-Produkt das nehmen, was der Hersteller da reingemacht hat. Und das ist sicherlich auch oft preisgetrieben, also abhängig von Rohstoffpreisen und Marktpreisen, die der Verbraucher bereit ist, dafür dann herzugeben. Und dann sind halt eben stabilisierende Inhaltsstoffe drin oder eben ein Ungleichgewicht an Inhaltsstoffen, das der Verbraucher nicht so auf Anhieb wahrnimmt. Wir haben natürlich eine Zutatenliste, wir haben eine Deklaration, welche Zusatzstoffe sind dort drin. Anhand der Reihenfolge der Zutatenliste kann der Verbraucher sehen, was ist mengenmäßig viel da drin, was ist wenig da drin. Das heißt, es gibt natürlich Anhaltspunkte, wo sich ein Verbraucher auch informieren kann.
Ich lese auch oft, was drin ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Hälfte sowieso nicht. Ich mache das dann so aus Pflichtbewusstsein, um mal zu gucken, so, ja, was ist denn da drin? Und dann denke ich so, ja, keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Haben Sie da einen Tipp oder eine gute Quelle, wo man sich informieren kann? Oder muss die alle einzeln googeln und das für mich rausfinden?
Nein. Also es gibt natürlich ein Gemisch an, wie man sich bilden kann. Natürlich gibt es auch Informationsstellen. Das können auch die Hersteller tatsächlich an sich sein. Das kann natürlich auch die klassische Recherche im Internet sein, um sich so ein bisschen zu informieren. Wobei wir natürlich auch ein bisschen Sorge dann haben, dass man eben öfter mal auf Seiten trifft, wo das halt wirklich komplett verteufelt wird oder wirklich in so einer Schwarz-Weiß-Denke dargestellt wird. Aber gleichzeitig, ich bin ja auch bei Ihnen, dass viele Zutaten, vor allem Zusatzstoffe, mitunter so draufstehen, dass das ein Normalsterblicher vielleicht nicht so gut verstehen kann. Einige können das, einige können das nicht so gut und genau an dieser Transparenz müssen wir weiter arbeiten. Ob das jetzt wirklich bedeutet, wir brauchen den Beipackzettel und den großen Katalog. Also ich kaufe ein 5-Gramm-Lebensmittel und muss aber einen 2-Kilo-Zutaten-Erklärungskatalog gleich mitkaufen. Ich glaube, da wird es nicht hingehen und wird es nicht hingehen können. Aber ich denke schon, dass viele Dinge auch sich dann rumsprechen, dass für interessierte und auch betroffene Verbraucher die Möglichkeit da ist, ein bisschen mehr Wissen zu generieren. Aber wir sind immer noch in so einer Blase drin, wo die Leute, die Verbraucher, uninformiert sind und lieber tatsächlich ein bisschen an ihre eigene Interpretation, an ihren eigenen Mythos glauben, als vielleicht auch mal die Motivation mitzubringen, vielleicht das mal zu recherchieren oder sich mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Ich will da auch nicht zu streng zum Verbraucher sein, aber gleichzeitig denke ich, dass sich manche Dinge trotzdem erklären lassen und aber auch vieles wirklich über solche Sorgen, Ängste, Nöte transportiert wird, was natürlich dann eben einer Aufklärung auch kontraproduktiv gegenübersteht.
Es gibt da ja auch immer solche Themen, die irgendwie im Trend sind oder so sehr im Bewusstsein sind, dass bei verschiedenen Bereichen, ob das jetzt bei Shampoos ist oder bei Essen, ich glaube vor ein paar Jahren, da hieß es immer, E-Nummern wären ganz schlimm. Ich habe schon wieder vergessen, was das ist, muss ich leider gestehen. Aber ist das ein Beispiel dafür, die bösen E-Nummern?
Ja, das war zumindest, also das ist tatsächlich in der Vergangenheit ja sehr viel schlimmer gewesen. Also in meiner Kindheit kursierten E-Nummernlisten und da wurden dann irgendwelche Krankheiten sogar mit assoziiert. Die E-Nummern sind eigentlich eine verkürzte Darstellung der Identifizierung von Zusatzstoffen. Mhm. Deshalb findet man in der Zutatenliste den Zusatzstoff und die E-Nummer oder die E-Nummer und meistens findet man sogar noch einen erklärenden Begriff vorne dran. Steht dann Konservierungsmittel, Doppelpunkt, der Name der Substanz und die E-Nummer oder auch nur die E-Nummer. Das heißt, ich kann dann doch eigentlich eindeutig zuordnen, was es ist. Mhm. Und die E-Nummern, das wurde mal eingeführt, das ist ein Nummernkatalog, nach dem diese Zusatzstoffe klassifiziert sind. Da gibt es auch keine große Ordnung. Das ist nicht historisch gewachsen. Also der erste Zusatzstoff ist die 1 und die letzte Nummer ist der letzte Zusatzstoff, der zugelassen wurde. Es gibt so ein paar Nummern, Clustern, die ähnlich sind. Die Konservierungsmittel, die Antioxidationsmittel, Säureregulatoren findet man manchmal so ein bisschen komplexbildender, findet man den Begriff. Oder auch Süßstoffe, ganz prominent der Begriff Süßstoffe. Bei Lebensmitteln, die halt weniger Zucker beinhalten, aber gegebenenfalls halt dann Süßstoffe.
Also sehr konsumentenfreundliche Bezeichnung, E387.000.
Ja, wenn es eine Nummer ist, ist es natürlich super schwierig. Im Idealfall hilft tatsächlich immer dieser Vorbegriff, der da steht, Süßstoff so und so oder Konservierungsmittel so und so, dass man dann schon ein bisschen weiß, wofür ist denn das da?
Ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, weil ja, wenn so stark verarbeitete Lebensmittel genannt werden, so, dass das so schlimm wäre oder keine Ahnung, wenn es einfach genannt wird und dann schwingt oft so mit, das ist so ein neumodischer Kram, wo ich dann manchmal denke, aber eine Teewurst, die ist doch garantiert total stark verarbeitet. Und da stelle ich mir natürlich so eine klassische Teewurst jetzt vor oder die vegane oder vegetarische Variante. Da frage ich mich, was ist denn stärker verarbeitet jetzt?
Genau das ist die Diskussion, die ich aufwerfen will. Und natürlich ist es immer schwierig, wenn wir Wissenschaftler so ein bisschen auch ratlos dastehen und auch keine eindeutigen Ergebnisse nennen können. Das ist das Problem, was ich vorhin beschrieben habe, dass traditionelle Lebensmittel sind natürlich erstmal verarbeitet. Weil die Menschheit hat sich ja dahingehend entwickelt, um vielleicht Krankheiten, vor allem Lebensmittelinfektionen, loszuwerden. Deshalb werden Lebensmittel prozessiert, deshalb werden sie konserviert, damit wir eben nicht solche Krankheiten kriegen. Beispielsweise Salmonellosen oder sowas. Also irgendwas, was wirklich auch gefährlich ist. Und gleichzeitig haben wir natürlich unsere Lebensmittel auch im Zuge dieser Entwicklung optimiert, damit sie vielleicht länger haltbar sind, damit sie convenient sind, damit sie gewissen Verbraucheransprüchen gerecht werden, die über erstmal diesen Schutz, die Lebensmittelsicherheit hinausgehen. Und wenn ich jetzt dann noch diese Alternativen habe, die besondere Ansprüche auch transportieren, beispielsweise den Verzicht auf Fleisch, also auf tierische Produkte, muss ich natürlich gucken, wohin entwickle ich mich. Möchte ich ein Produkt haben, was so aussieht wie das Original oder was wirklich was komplett Neues ist? Und wenn man jetzt sozusagen eine alternative Wurst hat mit einer traditionellen Wurst, dorthin zu kommen und die Funktionen, die diese Fleischinhaltsstoffe vielleicht hatten, um eine Wurst werden zu können, dass natürlich dann vielleicht doch mehr Zusatzstoffe eingesetzt werden oder ein Gemisch auch an Zutaten. Das heißt, man findet nicht nur eine Zutat auf der Liste, Fleisch oder Muskelfleisch, sondern man findet dann Protein so und so, Kohlenhydrat so und so, E-Nummer Zusatzstoff so und so, weil man natürlich dann diese Streichfähigkeit erhalten möchte, weil man eben die Farbe, den Geschmack, das allgemeine Erscheinungsbild halt vielleicht doch so ähnlich machen möchte, wie das Produkt, was man da als Vorlage irgendwann mal gesehen hat.
Okay, ich versuche mich mal an einer Zusammenfassung für mich und die Leute, die zuhören. Und Sie können mir dann sagen, ob ich es richtig verstanden habe. Also es ranken sich sehr viele verschiedene Mythen zum Thema stark verarbeitete Lebensmittel. Die Klassifizierung ist schwierig, aber sie wird versucht. Es ist nicht immer das, was man sich direkt vorstellt, weil ich glaube, die wenigsten denken an das schöne dunkle Graubrot bei stark verarbeiteten Lebensmitteln, aber es gehört dazu. Sie sind nicht immer schlecht. Manchmal schon. Und sinnvoll sind sie, wenn sie ein Lebensmittel haltbar machen, wenn sie es, wenn Keime abgetötet werden. Was habe ich noch was vergessen? Wann sind die noch sinnvoll?
Ja, Ja, tatsächlich, wenn sie vielleicht in bestimmten Ernährungssituationen notwendig sind. Also dieses Stichwort Süßstoffe, Diabetes.
Ah, ja.
Das ist schon eine Konstellation, die ist nicht so ganz unlogisch irgendwie. Aber natürlich gibt es die zwei Seiten. Ja, ich möchte lieber Zucker essen, weil das kommt mir natürlicher vor. Mhm. Und Zucker ist ja schon auch erstmal ein Produkt, was verarbeitet wurde, weil es aus einer Zuckerrübe kommt.
Es ist ehrlicher.
Das ist irgendwie gefühlt ehrlicher. Ja, genau, das ist dieser Eindruck, der ja da ist. Und gleichzeitig ist der Süßstoff vielleicht wirklich eine Chance, etwas weniger Zucker zu mir zu nehmen, vielleicht nicht so sehr zu verzichten auf den süßen Geschmack und trotzdem im Einklang mit meinem Diabetes oder mit meiner Diabetesgefahr oder mit meiner Diabetesprävention auch gut leben zu können. Und das macht es halt so schwierig. Sie haben das wirklich treffend zusammengefasst, die Probleme und die Denkweisen, die wir haben. Wir haben Probleme beim Klassifizieren. Und tatsächlich gibt es aber auch viele Dinge, die sicherlich auf den Prüfstand gehören. Ob Rezepturen noch up-to-date sind, ob Zutaten noch up-to-date sind, ob man nicht doch an mancher Stelle auch als Verbraucher sagen kann, jetzt habe ich es 30 Jahre lang salzig gemocht, jetzt möchte ich es nur noch halb so salzig haben. Dass man halt auch einfach an sich als Verbraucher arbeitet und vielleicht ein paar, ja, vielleicht sich auch nicht treiben lässt durch irgendwelche äußeren Einflüsse, sondern dass man an sich und seinem eigenen Geschmack und auch an seiner eigenen Denkweise gegenüber Lebensmitteln so ein bisschen arbeitet. Deshalb haben wir ja verändernde Trends, Gott sei Dank, die gibt es ja. Dass man jetzt sagt, naja, in Bezug auf Tierwohl vielleicht doch etwas weniger Fleisch, bezogen auf manche Inhaltsstoffe, Zucker, Salz vielleicht doch ein bisschen weniger, vielleicht doch auch manchmal nicht ganz so stark erhitzt, sondern ein bisschen schonender erhitzt. Aber wir sind natürlich als Verbraucher oftmals ein bisschen auch unsicher und wir verfallen gerne in das Schwarz-Weiß-Denken. Das kann nur so richtig sein oder es kann nur so richtig sein und dazwischen fällt uns immer unglaublich schwer.
Ja, kann ich aber auch verstehen irgendwo. Es ist auch ein bisschen gruselig, so Fertigprodukte. Gerade die, die so trocken kommen in Pulverform oder so, dann gießt man das auf und dann ist es plötzlich eine Pilzrahmsuppe auf magische Weise. Das kann ja nicht gut sein.
Ja, wobei man muss auch manchmal sehen, dass halt wirklich ja Rezepturen entwickelt wurden und auch hier solche Pulversuppen, dass man wirklich sieht, ja, ich meine, theoretisch würde man zu Hause manchmal gar nicht anders machen. Man würde eine Suppe zubereiten, man würde sie trocknen und dann hätte man ein Pulver und dann würde man wieder Wasser dazugeben und dann wird es wieder zur Suppe. Manche Lebensmittelprozesse sind auch nicht so mystisch, wie sie dargestellt werden. Das hat man sehr häufig. Man hat auch mal gezeigt, dass so Fernsehköche, die auch sehr beliebt sind, guck auch ganz gerne Kochsendungen, aber dann kommt immer noch ein Schuss Öl hinterher drüber beispielsweise. Es kommt doch noch mal eine Prise Salz darüber. Und wenn man das dann so ein bisschen bewertet, hat man so das Gefühl, ja, so wenig Salz tun die aber auch nicht in ihre Rezeptur rein. Wird propagiert das richtige Öl und Olivenöl ist sowieso das gesündeste und das Öl ist besonders schlecht. Also es ist einfach diese Kategorisierung, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Aber mitunter sind dann manche Dinge vielleicht wirklich etwas harmloser und manche Dinge werden auch vielleicht wirklich gehypt oder überbewertet oder zu besonders gesunden Sachen erklärt, obwohl das auch nicht immer dann des Rätsels Lösung ist.
Schön sonntags bei Oma zur Pulversuppe. Omas selbstgemachte Pulversuppe eingeladen werden, das würde ich gerne mal erleben.
Ich bin da auch bei Ihnen. Also ich bin gerne auch dort traditioneller Koch und ich kann mich auch noch an die guten alten Sonntage bei Oma erinnern, wo dann wirklich ja um 10.30 Uhr oder um 10 Uhr nach dem Frühstück angefangen wurde zu kochen, damit es um 1 Uhr wieder auf dem Tisch steht. Aber natürlich dann vielleicht in einer modernen Familienkonstellation, das vielleicht erstmal gar nicht mehr gekannt wird oder wirklich gesagt wird, nee, wir wollen die Stunde zwischen 10 und 12 Uhr nutzen, wir gehen vor die Tür und dann müssen wir innerhalb von 10 Minuten unsere Tütensuppe auf den Tisch bringen. Ich glaube, dass es mittlerweile halt solche Familienbilder wirklich gibt. Ich bin gerne dem Traditionellen zugewandt, dass man auch mal, nicht nur, doch auch zu dem traditionellen Kochlöffel greift und sich das selbst zubereitet. Und ich sage auch, ich propagiere gerne den breiten Warenkorb. Viele Zutaten, viele Dinge ausprobieren. Da gehört auch mal das teure Stück Fleisch dazu, da gehört auch mal die günstige Convenient-Suppe dazu. Da gehört auch die Süßigkeit dazu, da gehört auch die Rohkost dazu, da gehört auch das Produkt XY dazu. Eben, ich glaube, durch Breite habe ich Abwechslung und ich habe halt tatsächlich auch Minimierung von vielleicht risikobehafteten Aspekten.
Gibt es denn ein stark verarbeitetes Lebensmittel, was aus lebensmittelchemischer Sicht am interessantesten ist?
Tatsächlich sind es momentan diese alternativen Lebensmittel, die aufkommen, weil die halt doch in ihrer Rezeptur etwas vielfältiger sind, viel mehr Zutaten verwendet werden, bisweilen auch Zusatzstoffe verwendet werden. Das ist ein hervorragender Trend aus mancher Inhaltsstoffsicht. Pflanzliches Protein, vielleicht regionales Protein, das musste gar nicht tausende von Kilometern irgendwo hergeholt werden, sondern ich kann es ein paar hundert Kilometer weiter her besorgen und kaufen. Und gleichzeitig natürlich die Konstellation, das sind neue Rezepte zum Teil, neue Zusammensetzungen, die geprüft werden müssen auf Sinnhaftigkeit, was Lebensmittelsicherheit angeht, aber natürlich auch auf Sinnhaftigkeit, Tierwohl, Ethik, regionale Herstellung, Nachhaltigkeit. Es kommen ja heutzutage viel, viel mehr Aspekte noch zum Tragen, die man bei Lebensmittelprozessen mit einfließen lassen muss. Und natürlich haben wir als Lebensmittelchemiker immer den Blick wirklich auf die Risikoverbindungen, wo wir wissen, dass sie problematisch sind, dass sie vielleicht unter falschen Prozessbedingungen beim Frittieren, beim Backen, beim Braten, beim Trocknen, beim Lagern irgendwie entstehen können, dass wir die halt nach wie vor immer im Auge haben, analysieren können und den Verbraucher Empfehlungen geben können zum Einkauf, zum Ernähren, zum Lagern, vielleicht im heimischen Kühlschrank oder im Küchenschrank, dass man dort einfach noch ein bisschen schlauer wird und immer wieder auf den Prüfstand stellt.
Ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, wie ich, wenn ich im Supermarkt stehe, denn erkennen kann, wie stark die Lebensmittel verarbeitet sind, um dann zu wissen, oder auf welche Weise sie stark verarbeitet sind, um dann zu wissen, was jetzt gut für mich ist und was nicht. Aber wahrscheinlich ist Ihre Antwort, kann ich nicht.
Jein. Also es gibt natürlich keine Klassifikation momentan, die mit einem Siegel oder einem Buchstaben oder irgendeiner Kennung auf der Verpackung sagt, das ist stark prozessiert und das ist schonend prozessiert. Das können Sie eigentlich nur erstmal ganz grob machen. Das Lebensmittel ist verpackt, meistens ist es prozessiert. Und wenn es vorne in der Gemüseauslage liegt und hat noch die Schale dran, dann ist es nicht prozessiert. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es natürlich so Indizien, wie ich gucke auf die Zutatenliste. Ist sie besonders lang? Spricht das eher dafür, dass es stärker prozessiert ist? Ist es besonders dunkel oder ist es ein Produkt, was aus einem Erhitzungsschritt kommt? Ist es stark prozessiert? Ist es ein Rezepturbestandteil, beispielsweise eine Backware oder eine Wurstware? Muss ich davon ausgehen, dass vorher viele Prozessschritte dazu geführt haben, dass ich dann zum Schluss die Zutaten adäquat zusammensetzen kann?
Mhm. Je weniger die Karotte aussieht wie eine Karotte, desto stärker ist sie verarbeitet.
Theoretisch kann man so vereinfachen. Na klar, es gibt ja mittlerweile auch die Convenient-Karotten, die sind geschält. Die kann man schon so als Snack-Karotten kaufen.
Diese kleinen Tütchen.
Genau.
Ne? Ja, ja.
Dann kann man aber hinten auch nochmal drauf gucken und sagen, ist denn da jetzt nochmal ein Konservierungsmittel drauf beispielsweise, um das haltbarer zu machen. Bei manchen Produkten ist das der Fall, bei manchen nicht. Und dann kann man wieder überlegen, was könnte ich jetzt tun als Verbraucher? Ich mache die Verpackung auf, ich wasche diese Dinge nochmal, um vielleicht die Dinge, die sich runterwaschen lassen, auch wieder runter zu verdünnen. Und dementsprechend komme ich dann wieder auf die sichere Seite.
Also stark verarbeitete Lebensmittel muss man nicht verteufeln. Aber ich glaube, ich merke mir am meisten, dass man ja viele Dinge einfach schon sehr erkennt. Also die Tütensuppe ist definitiv sehr stark verarbeitet. Und wenn die Liste, das bleibt, glaube ich, jetzt für immer bei mir hängen, wenn die Liste sehr, sehr lang ist, dann weiß ich schon, naja, okay, kann schon nicht so geil sein. Ich kann es aber trotzdem essen. Ich soll es jetzt nicht übertreiben. Ich sollte mich jetzt nicht nur von so super krass verarbeiteten Lebensmitteln ernähren. Das kann ja auch nicht gut sein.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Gleichzeitig gilt natürlich erstmal, was auf dem deutschen Markt zu finden ist, ist lebensmittelrechtlich erstmal einwandfrei, weil diese Dinge zugelassen sind, weil das traditionelle Verarbeitungsmethoden sind, die wir mitunter jahrhundertelang ja schon kennen, weil Zusatzstoffe geprüft sind, eine gewisses Zulassungsprozedere durchlaufen haben. Also natürlich zu sagen, Lebensmittel im Supermarkt sind böse, ist, glaube ich, schon der falsche Ansatz, ist auch ein bisschen unfair.
Ja.
Dass aber natürlich ernährungsphysiologisch betrachtet Inhaltsstoffe drin sind, die nicht gut sind, die sich bei einer einseitigen Ernährung sogar noch multiplizieren und besonders schlecht sind, ja, das ist richtig, vielleicht auch manchmal offensichtlich, auch das wieder ein Plädoyer für den breiten Warenkorb, weil natürlich irgendwie mit gesundem Menschenverstand eine einseitige Ernährung immer nur falsch sein kann, ja. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und wie gesagt, ich glaube wirklich an den breiten Warenkorb und an die breiten Rezepturen, weil ich damit einfach Abwechslung generiere. Natürlich, wenn ich bei meiner Familie bin, ich muss auch immer mit Rat und Tat dastehen, bin praktisch ein Consultant, auch im privaten Bereich. Und gleichzeitig sage ich auch ganz oft, so richtig genau weiß man viele Dinge nicht. Deshalb machen wir ja Wissenschaft, deshalb müssen wir noch einige Dinge erforschen. Und bei manchen Dingen sind einfach Ernährungsempfehlungen oder Rezepturempfehlungen schon irgendwie klar, die auch manch einer beherzigt. Und manch einer sagt, es interessiert mich nicht. Es muss halt billig sein, es muss halt schnell gehen. Ist mir doch egal, ob ich eine Krankheit kriege oder nicht. Das sind natürlich auch Denkweisen, die wir ja eben versuchen wollen aufzulösen.
Ja. Wenn Sie als Lebensmittelchemiker in die Zukunft schauen, gibt es ja schon einen Lichtstreif am Horizont, wo Sie schon erkennen, was so die nächsten Jahrzehnte ja zu einem Hype oder zu einem Trend werden könnte?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist momentan schon diese aktuelle Entwicklung hin zu Alternativen, zu diesen traditionellen Geschichten, seien es jetzt Wurstwaren oder alles, was so aus dem Molkerei-Milchproduktebereich kommt. Ich glaube, wir werden einen Trend haben auch zu hybriden Produkten, also nicht Alternative. Ich ersetze so gefühlt 1:1, sondern ich mische das Milchprodukt mit dem alternativen Produkt, um vielleicht doch die beste Mischung daraus zu kriegen, aus beiden Welten sozusagen. Und ein Trend sind natürlich die Themen, die alle Regionalität und Nachhaltigkeit betreffen, weil ich natürlich dann Zutaten habe, ich sag mal so wie wirklich früher mal, so anno dazu mal, dass ich halt meine Äpfel habe, die halt nur 100 Kilometer weiter wachsen und nicht sonst woher importiert werden. Oder dass ich vielleicht auch Pflanzenteile heutzutage besser verwenden kann, weil ich besser darüber Bescheid weiß, als früher mal, wo das einfach wirklich nur abgetan wurde als Abfall und ich werfe es halt weg, weil ich es mir leisten konnte. Vielleicht kann man sich zukünftig im Kontext der Nachhaltigkeit nicht mehr leisten, alles einfach nur so in die Tonne zu werfen, sondern auch ein Konzept dafür zu entwickeln, entweder als Lebensmittelprodukt es weiter zu verwenden oder es wenigstens in irgendeiner Art und Weise weiter zu verwenden als Futtermittel oder auch im Nicht-Futtermittelbereich, in dem Non-Food-Bereich, als neues Material, als Düngermittel, als was auch immer für ein Produkt.
Der Non-Food-Bereich. Wie schön, dass wir im Food-Bereich sind, auch in dieser Folge von Staffel 2 vom Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wie wollen wir essen? Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Also, es ist wie immer. Einerseits gar nicht so einfach oder schwarz-weiß wie gedacht und andererseits trotzdem nicht so schrecklich kompliziert. Ein stark verarbeitetes Lebensmittel kann unser heißgeliebtes Brot sein, wogegen man ja nichts sagen darf, oder ein Fertiggericht aus der Tüte. Für mich ist da erstmal wichtig, dass alle Lebensmittel und die Zusatzstoffe, die da drin sind, sicher sind und mir erstmal nicht schaden. Viele der Zusatzstoffe sorgen ja auch sogar dafür, dass die Lebensmittel länger haltbar sind, ohne würde es gar nicht gehen. Entscheidend ist es bei der ganzen Sache aber, dass man nicht immer das Gleiche isst. Und wenn die Zutatenliste wirklich so extrem lang ist, dass ich anfange mich zu gruseln, dann schaue ich eben, was ich stattdessen kaufen kann. Herr Rohn hat vom breiten Warenkorb geschwärmt. Also wenn man einen Warenkorb hat, in dem ganz viele frische Sachen drin sind, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn da eine Tütensuppe mit dabei ist. Spannend bleibt es aber bei den Alternativprodukten wie Fake-Wurst oder Fake-Käse und solche Sachen, von denen es gerade ja immer mehr gibt. Dazu haben wir auch eine eigene Folge gemacht. Scrollt mal bei uns im Feed runter. Und noch eine Anmerkung zum Schluss. Bei dieser Folge hat unsere DGE-Praktikantin Michelle Emmerling die Interviews im Supermarkt geführt. Vielen Dank dafür. So, das war's dann jetzt. Das war die letzte Folge der zweiten Staffel von Wie wollen wir essen? Ich fand die Staffel cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant und ich hoffe, euch geht's auch so. Und wenn ihr gerade erst dazugestoßen seid, also wenn ihr zum ersten Mal eine Folge von uns gehört habt, dann beneide ich euch, weil ihr könnt jetzt alles nachhören von allen anderen Folgen bis jetzt. Und wenn ihr HörerInnen der ersten Stunde seid, dann tröstet euch doch, indem ihr einfach alles nochmal hört. In jedem Fall hilft es uns aber wirklich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr den Podcast bewertet und die Benachrichtigungen aktiviert. Weil dann verpasst ihr auch keine Neuigkeiten, falls sich hier im Kanal wieder was anfängt zu tun. Danke fürs Zuhören und guten Appetit. Eure Henriette.
Mehr Podcasts von der DGE findet ihr bei Zu Tisch bitte, dem Ernährungspodcast der DGE-Sektion und Vernetzungsstelle Niedersachsen. In Interviews mit ExpertInnen bietet der Podcast Orientierung zwischen Mythen und Wissenschaft. Und am 9. Mai startet Horch mal, wer da ist. Der Podcast für die Kita-Verpflegung des Inform-Projektes der Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung, angesiedelt bei der DGE-Sektion Thüringen. Im Podcast sprechen ExpertInnen aus der Kita-Praxis und Theorie zum Beispiel darüber, was in die Brotdose sollte. Oder über vegetarische und vegane Kita-Verpflegung. Seid gespannt und horcht mal rein.
Wie wollen wir essen? Ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.